Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Bonjourchen.
Es ist Zeit für 2 auf 1, auch das ist Fakt. Moin.
Ja, also das sagst du jetzt so.
Ja,
was dem einen Propaganda ist, dem anderen sein Fakt und umgekehrt, würde ich sagen.
Ja, umgekehrt ist mir ja wieder egal.
Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, es gibt eine gigantische Uhrzeitenverschwörung.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Obwohl mit der Winterzeit, das ist schwer, ne? Weil das ja unsere Originalzeit ist.
Es bringt alles durcheinander.
Die Winterzeit, weil du dich auch so an die Sommerzeit gewöhnt hast.
Weil dieses Hin- und Hergeschalte macht einen ja fertig und dann weiß man gar nicht mehr, wo ist jetzt die Verschwörung.
Andererseits, du hast ja Schlafstörungen.
Ja.
Aber für jemanden wie ich, der so einen gut getunten Biorhythmus hat und der das
aber
wirklich...
Dein gut getunter Biorhythmus ist doch nachts um 3 schlafen gehen und morgens bis 11 pennen.
Genau, und deswegen ist Sommerzeit für mich gut, weil es abends länger hell ist. Morgens ist mir egal.
Ja, morgens schläfst du eh.
Genau, also sagen wir mal so. Ich persönlich musste mich ja schon zu Schulzeiten früh rausquälen. Ja, dann hatte ich irgendwann Kinder und musste für diverse Kinderläden und Schulen der Kinder mich früh rausquälen. Seit die Kinder groß genug sind, dass sie morgens selbst aufstehen, ist ein schönes Zeitalter angebrochen für mich. Ich bin ja Eule, also ich bin tatsächlich nachtaktiv und ich finde das absolut herrlich, morgens nicht früh aufstehen zu müssen.
Ach, erzähl mir mehr, mein Wecker klingelt ja immer um 6.15 Uhr.
Aber du bist ja schon seit 4.15 Uhr wach. Du freust dich doch, dass du endlich was machen darfst, oder?
Um 6.15 Uhr bin ich dann doch gerade wieder müde, noch mal 2 Stündchen zu schlafen.
Ach so. Ja, ich lade dich einfach herzlich ein, mal bei mir auf der Couch zu übernachten. Da wird dein Wecker auch nicht klingeln.
Ihr habt Katzen, ne?
Ja.
Ja, die machen mich doch bestimmt wach nachts.
Ja, nee, die sind ja bei mir und halten mich auf Trab.
Ach so.
Ja. Die sind leider auch nachtaktiv, so wie ich. Und schön ist, wenn sie im Sommer ganz nachtaktiv sind, also draußen. Nicht so schön ist, wenn sie im Winter nachtaktiv sind und drinnen und dann ab und zu mal über dein Gesicht laufen oder so.
Ach.
Ja. Oder dich wecken, weil sie jetzt doch zwischendurch aber mal gestreichelt werden wollen oder so. Das passiert dann schon. Andererseits, ich als Profischläfer kann dann auch sofort wieder einschlafen.
Na gut, okay, da hast du halt einen Riesenvorteil mir
gegenüber.
Riesenvorteil. Ich muss dann erst wieder einen Podcast anmachen und irgendwas hören. Das dauert dann wieder eine Weile.
Dann nach 4 Folgen Podcast ist man auch nicht mehr so richtig müde.
Ja, richtig. Und deswegen bin ich froh, dass, also heute 7.15 Uhr war eine gute Zeit zum Aufstehen.
Schön.
Freu mich. Ich bin topfit, ich freue mich. Wir machen jetzt eine schöne Sendung zum Thema Stimmen.
Das finde ich gut. Also ich kann stolz sagen, dass Sonntag der Tag ist, wo ich am oftesten früh aufstehen muss. Normalerweise wäre 9.15 Uhr so meine Zeit gewesen.
Na, dann hören wir uns nachher in 4 Minuten.
Genau.
Wir wollten ja sowas.
Nee, wollten wir gar nicht. Wir wollen es nicht.
Radio 1.
Das wollen wir.
2 auf 1.
Und wie wir das wollen.
2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Stimmen.
So. Wer Stimmen hört, ist nie allein, lautet ein mittelmäßiger Sponti-Spruch. Aber wie kommt es zu Stimmen im Kopf, also in Wirklichkeit? Das wollen wir heute klären.
Ja, außerdem hat fast jeder von uns mit Sicherheit mindestens in der Kindheit schon mal versucht, Tierstimmen nachzumachen. Aber nur die allerwenigsten haben es im Erwachsenenalter professionalisiert. Wir sprechen heute mit Dr. Uwe Westphal, der es auf rund 200 Tierstimmen bringt.
Wow, in kaum einem Land wird die Arbeit von Synchronsprecherinnen und Synchronsprechern und deren Stimmen auch so hoch angesehen wie in Deutschland. Mit einem der erfolgreichsten und sympathischsten Synchronsprecher wollen wir sprechen, mit unserem Freund Dietmar Wunder.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Unser Thema heute ist Stimmen.
Ja, genau. Und eine Sache, die ist in Deutschland ganz besonders, wenn man zum Beispiel in der Türkei oder auch in anderen europäischen Ländern synchronisierte Filme guckt, also in Landessprache synchronisiert, dann gibt es häufig einen Sprecher, eine Sprecherin, die ein bisschen die Stimme verstellt und alle anderen Stimmen nachmacht.
Übrigens, in Polen ist es so, der verstellt überhaupt nicht die Stimme. Und ganz nüchtern, wie Nachrichten und so. Luke, ich bin dein Vater. Nein, das ist ja bizarr.
Doch. Richtig.
Genau.
In Deutschland ist das ganz anders, zum Glück. Hier gibt es eine richtige Szene, kann man schon fast sagen.
Kann man sagen. Kunst.
Bei uns in Deutschland haben die großen Hollywood-Schauspieler ihre ganz eigenen, ganz, ganz großen Stimmen. Und wenn dann mal eine Stimme nicht passt, dann sind die Leute im Kino zu Recht total verwirrt. Eine der bekanntesten Stimmen hat Dietmar Wunder. Der ist neben Daniel Craig, also James Bond und Adam Sandler und Cuba Gooding Jr., Sam Rockwell und vielen, vielen anderen leiht er seine Stimme. Und wir wollen mit ihm mal ein bisschen über die Arbeit und die Bedeutung von Synchronstimmen sprechen. Und deswegen ist er jetzt am Telefon. Wunderschönen guten Morgen, Dietmar.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Und eigentlich wäre das doch eine coole Idee, wenn man sagen würde, mein Name ist Bond, James Bond. Ich liebe dich, James, ich dich auch. So könnte man auch so kommunizieren.
Dann ist ja, du kannst Arbeit das nicht. Das kannst du nicht.
Ja, ich glaube, das wäre dann eher eine Nummer für Olli Kalkhof. Aber ja, ihr seid ja mehr ernst unterwegs. Du leist ja nun wirklich vielen, vielen Schauspielern deine Stimme. Bei wem macht dir das am allermeisten Spaß?
Das ist immer der Schauspieler, den ich gerade synchronisiere. Also wenn du jetzt gerade gesagt hast, mein Ding James Bond, dann weiß ich jetzt noch mit dem Schmunzeln, als wir No Time to Die synchronisiert haben, war das ein Fest. als jetzt der Neue hier, dieses Glass Onion mit Daniel Craig, habe ich gedacht, aber da spielt er wieder ganz anders. Mhm. Sam Rockwell, weil er so wahnsinnig unterschiedliche Rollen spielt, macht es wahnsinnig Spaß. Und jetzt ganz aktuell mache ich den neuesten Adam Sandler-Film. Und wenn du mich jetzt fragst, entscheide dich, muss ich sagen, kann ich nicht, will ich nicht, weil es einfach alles Spaß macht. Gerade als Schauspieler für mich kann ich natürlich diese unterschiedlichen Rollen stimmlich wahnsinnig austoben oder mich da austoben.
Jetzt bist du schon sehr lange im Geschäft, hast unfassbar viele Sachen gesprochen. Wie oft passiert es dir selber, dass du irgendeinen Film im Kino guckst oder auf irgendeinem Streamer streamst oder im Fernsehen siehst und denkst, ah, Mensch, stimmt, ja, da habe ich ja auch mit dir gesprochen.
Das ging mir letztens so. Ohne Spaß, da gucken meine Kinder eine Serie, Twin Peaks, und die Sendung von 1992, glaube ich, oder sowas. Ja, 92 und oder 91. Und dann meinten sie, Papa, da warst du ja, ach, das stimmt ja, da war ich ja dabei.
Ja.
Also das ist wirklich so, dass über diese, ja, kann man ja sagen, über 31 Jahre halt so viele Produktionen stattgefunden haben, wo ich sage, ach ja, stimmt, da war ich ja auch. Ich habe letztens einen Film mit Gene Hackman gesehen und plötzlich höre ich meine Stimme, 30 Jahre jünger, und denke, wow, da war ich ja auch dabei. Und da denke ich natürlich auch, was für ein Geschenk, dass ich über so lange Zeit in diesem Beruf synchron oder als Schauspieler dabei sein darf.
Ja, ich meine, schon über 30 Jahre Synchronsprecher, dabei bist du erst 28. Das ist wirklich erstaunlich.
Das ist halt super. Ich habe vor der Geburt schon.
Genau. Das ist doch toll, wenn man so früh Credits sammelt. Jetzt fragen sich viele Leute, die nicht in eurem Job sind, wenn jetzt ein Schauspieler das erste Mal so richtig auffällt, der wird ja vielleicht nicht das erste Mal in irgendeiner Produktion sein, aber jetzt ist klar, der hat das erste Mal vielleicht irgendwie so eine Rolle als Leading Man oder Woman, und jetzt muss man eine Stimme finden, die gut zu ihm passt, die vielleicht auch sowas wird wie, ihr nennt das, glaube ich, Feststimme, also dass man dann über viele Jahre da, wie wird so eine Entscheidung getroffen?
Also in der Regel ist es so, jetzt meinetwegen Beispiel 2006, Craig. Craig hatte schon ganz tolle Schauspieler oder deutsche Schauspieler, die ihn synchronisiert haben. Aber für diesen Film haben sie dann gesagt, sie wollen Daniel Craig neu erfinden auf Deutsch oder eine andere Rolle. Dann hört man sich erstmal das Original an und sagt, okay, wer vom Timbre kann zu diesem Schauspieler, zu der Schauspielerin passen? Und die werden dann zu einem Stimmcasting eingeladen, und dann, je höher der Film aufgehängt ist und je wichtiger meinetwegen auch die Feststimme dann sein soll, was heißt wichtiger, also je höher der ganze Wert dieses Filmes gehängt ist, desto mehr Leute sind daran beteiligt. Das ist am Anfang ist es erstmal die Synchronproduktionsfirma und der Regisseur oder Regisseurin im Synchron, aber dann hängt natürlich auch die Redaktion oder der Verleih mit dran. Unter Umständen sogar weltweit der Verleih, dann geht es nach Amerika oder London, und dann wird da entschieden, okay, im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit Deutschland, wir wollen diese Stimme haben, weil sie passt am ehesten vom Timbre her, aber auch natürlich von der Spielart oder von der Art und Weise, wie es halt umgesetzt wird.
Ein bisschen ernüchternd. Ich hatte gedacht, du wirst dann irgendwie mit Daniel Craig eine Woche in so ein Strandhaus eingesperrt und dann guckt mal, wer ihm am sympathischsten ist. So ist es leider nicht. Du hast gerade jetzt gesagt, die wollten Daniel Craig neu erfinden. Was wäre denn, wenn jetzt jemand sagt, oh, wir wollen jetzt mal Adam Sandler neu erfinden? Gut, du hast nun ganz viele Rollen, die du sprichst, aber ich glaube, es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen von dir, die vielleicht die eine große Stimme haben, und dann ist die auf einmal weg. Bricht dann eine Welt für einen zusammen?
Na, sagen wir mal so, für mich selber ist es so, ich arbeite mit denen, ist ja fast so wie mit Kollegen zusammenarbeiten über so viele Jahre, dass ich sage, ich habe ja auch ein Verhältnis zu denen, einfach so wie, ach, da sind wir wieder zusammen, machen den nächsten Film. Das ist für einen selber natürlich immer doof, ein doofes Gefühl, wenn man sagt, du spielst nicht mehr zusammen mit den Schmuddelchen oder wie auch immer, sondern du musst jetzt andere Sachen machen. In der Regel versuchen sie aber natürlich schon zu sagen, pass auf, der spielt eine andere Rolle oder sie. Jetzt im Original, da kannst du ja sagen, du bist ja selbst Schauspieler oder Schauspielerin, und dann in der Regel geben sie dir auch natürlich auch die Chance, bei einem Casting dann noch mal zu sagen, pass auf, spiel mal das nach, was er gemacht hat oder sie gemacht hat in dem Fall.
Dietmar, wir machen hier ja Radio, das heißt, wir machen auch irgendwie was mit Stimme, sonst könnte man uns gar nicht hören.
So ist das.
Genau, und dennoch ist natürlich Synchron ein ganz anderes Level. Ihr seid alle Schauspieler, also wirklich auch ausgebildete Schauspieler oder zumindest gut trainierte Schauspieler, das sind wir beim Radio hier meistens nicht. Das heißt, du spielst aber auch aktuell und du hast gerade einen neuen Film gedreht.
Ich hatte letztes Jahr, wie heißt es so schön, ein History-Action-Drama mit, also habe ich mitgespielt, und zwar es geht um einen, um Mittelalter-Drama, einen Inquisitor, und zwar das Tolle war, ich war der böse Inquisitor, wenn man so will, und habe die Hexen verfolgt, das sind natürlich keine Hexen, sondern sie wurden ja damals zu Unrecht verurteilt, und da habe ich mal mit Stimme und Körper vor der Kamera agieren dürfen, und das war ein unglaublicher Spaß. Der Film wird, so wie es aussieht, am 30. April Premiere haben und heißt The Spawn, und für mich war das einfach ganz toll, das, was ich immer beim Synchronisieren sehe, mal selbst wieder anzuwenden vor der Kamera und dann auch mit der Sprache oder mit der Stimme halt das umzusetzen, was ich eh sehr, sehr gerne tue. Und dieses, wenn man so will, diese Gemeinschaft dann von Schauspiel, Stimme und Traum wahr werden lassen, war wirklich ein ganz, ganz großes Fest, muss ich sagen.
Großer Spaß, The Spawn werden wir uns sicherlich angucken. Wir kennen dich ja als sehr, sehr umgänglichen Interviewpartner und als sehr lieben Menschen. Mal gucken, wie du da als böser Großinquisitor durchkommst. Wir sprachen über die Stimme und seine Arbeit als Synchronsprecher mit Schauspieler Dietmar Wunder. Dietmar, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg für deine Projekte.
Und ich danke euch und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.
Tschüss, Dietmar.
Danke, ciao.
Tschüss, ihr Lieben, bis dann.
Ja, und wir werden ja öfters auch mal an der Stimme erkannt. Also Sven und ich werden speziell verwechselt, aber wir werden zumindest als Sven Auswald oder Daniel Finger erkannt. Also Stimmen sind für uns irgendwie gegeben und trotzdem sind sie markant und individuell. Und wir wollen wissen, warum eigentlich und wie entsteht das? Und zwar fragen wir jemanden, der auch eine unverwechselbare Stimme hat, Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer nämlich. Schönen guten Morgen, Magnus.
Hallo, Magnus.
Ich grüße euch. Guten Morgen aus Kastrop.
So, jetzt mal rein medizinisch. Wo entsteht eigentlich unsere Stimme? Wir wissen ja alle was von Stimmbändern, aber wie funktioniert's?
Naja, also du hast Stimmlippen, sagen die Fachleute, nicht Stimmbänder, sondern Stimmlippen. Die Stimmlippen sind im Kehlkopf. Der Kehlkopf ist der Adamsapfel. Der Adamsapfel ist bei Männern, deswegen heißt er ja so ausgeprägter. Deswegen sind die Stimmlippen auch länger. Längere Dinge erzeugen tiefere Töne,
ja,
wie bei der Gitarre. Und dann hängt's aber auch von der Spannung ab. Ich kann meine Stimme erheblich verändern, obwohl die Anatomie sich nicht verändert. Und deswegen haben Männer im Durchschnitt eine Stimmhöhe von ungefähr 120 Hertz plus minus im Durchschnitt.
Mhm.
Und Frauen, und jetzt wird's richtig schon im quasi zweiten Satz komisch, Frauen hatten früher eine durchschnittliche Stimmhöhe von so um die 200 bis 220 Hertz.
Mhm.
Das war so dieser Doris Day-Typ. Das fanden wir Männer attraktiv und die Stimme zeigte im Grunde, ich will beschützt werden. Und ich habe eine Studie gelesen, relativ aktuell, dass die Stimmlagen von Frauen, nicht von Männern, von Frauen sich deutlichst verändert haben und dass sie jetzt nicht mehr eine Höhe von 220 Hertz oder so haben, sondern von im Durchschnitt 168.
Mhm.
Die Stimme von Frauen ist erheblich tiefer, als sie früher war.
Vielleicht sind Frauen ja im Schnitt auch einfach größer geworden und dadurch die Stimmlippen größer, könnte das sein?
Nein, das ist nicht die Ursache.
Mhm.
Rauchen Sie mehr? Nein, das ist auch nicht die Ursache. Hängt es vom Hormon, also von der Phase, von der hormonellen Phase gerade ab? Nein, das hat man dann auch ausgeschlossen. Es ist erkennbar so, dass Frauen bewusst oder unbewusst, vermutlich auch zu großen Teilen unbewusst, einfach die Stimme verändert haben und umgekehrt, dass die Situation auch die Stimme verändert. Also Macht verändert zum Beispiel auch die Stimme. Und wenn du, sagen wir mal, eine souveräne Position in der Gesellschaft hast, klingst du tiefer möglicherweise, unterbewusst tiefer als sonst.
Finde ich eine sehr interessante psychologische Deutung.
Warte,
jetzt. Ich mir
das ist wirklich sehr interessant.
Was ich interessant finde, ist, dass man könnte ja auch sagen, es gibt vielleicht einfach Stimmmoden. Und ich meine, nirgendwo hört man es besser als bei Nachrichten- oder Dokumentarsprechern. Wenn wir uns mal irgendwie an den Anfang des letzten Jahrhunderts zurückerinnern. Ne? 2:01, die Sendung mit Sven Oswald und Daniel Finger. Da galt das ja als kompetent. Noch mit dem Gerolter, Magnus Heyers bei uns, Herr Doktor. Wie geht es mit der Stimme? Also könnte auch Mode einfach eine Rolle spielen oder Kultur sozusagen weitesten
oder Affektivität.
Moment, das ist in dem Fall ja so.
Mhm.
Das ist ja keine anatomische Veränderung. Das ist keine hormonelle Veränderung.
Mhm.
Das ist eine in Anführungsstrichen gemachte Veränderung, die zum Teil gewollt ist. Also es gibt immer wieder Beispiele von, also Margaret Thatcher ist das Standardbeispiel in der Stimmbildung. Margaret Thatcher hat, als sie anfing Karriere zu machen, ihre Stimme per Stimmtraining erniedrigt, um ernster genommen zu werden.
Mhm.
Und das hat ja bei ihr auch funktioniert. Über politisch kann man sich über sie streiten, aber erfolgreich zumindest war sie ja. Andrea Nahles ist umgekehrt an einer sehr hohen Stimme. Naja, es ist eine steile These, aber vielleicht war das mit ein Problem ihres Scheiterns letztlich.
Mhm.
Wir hören, die Stimme ist für uns die erste Visitenkarte. Wenn wir die Stimme von jemandem hören, dann bilden wir uns eine Meinung, ob wir wollen oder nicht. Und wir bilden sie uns aufgrund der Stimmhöhe, aufgrund des Volumens, aufgrund der Klangfarbe. Und das sind alles Dinge, die kann man beeinflussen. Es wäre viel wichtiger, statt die Haare zu färben, statt Falten mit Botox wegzumachen, wäre es viel wichtiger, die Stimme zu verändern oder an die Stimme zu trainieren. Das kann man tun.
Welche Faktoren entscheiden denn jetzt, ob wir Stimmen als angenehm oder unangenehm empfinden? Also wir haben jetzt ja gerade vor allem über die Stimmhöhe geredet, so nach dem Motto, klingt jemand hoch, klingt er eher unsicher und unseriös. Je tiefer, desto professioneller. Aber das ist ja nicht alles.
Nein, das ist nicht alles. Aber man kann es auch überzeichnen. Also die präzisen Dinge, die würde dann ein Stimmtrainer machen. Ich hatte interessanterweise vorgestern, was mir sehr unangenehm war, Stimmtraining in meinem Chor. Wir müssen dahin. Also alle irgendwie vier, fünf Monate müssen wir dahin. War aber nicht schlecht. Man kann Stimmtraining machen, nicht nur indem man sozusagen am Hals versucht, die Stimme zu verändern, sondern vor allen Dingen durch die Atmung, durch den Druck, durch das Zwerchfell. Das wissen die Leute präzise. Man kann es auch überzeichnen. Frauenstimmen, die zu hoch sind, klingen für Männer nicht attraktiv. Männerstimmen, die zu tief sind, klingen für Frauen auch nicht mehr attraktiv. Also Daniel Craig, den wir gerade quasi gehört haben, hat ja eine relativ tiefe Stimme, aber die ist genau in dem Bereich, den man wahrscheinlich als sehr attraktiv einordnen würde. Und es geht ja noch viel weiter. Du kannst mit der Stimme Diagnostik machen. Also wenn ich einen Patienten am Telefon habe, den ich kenne, dann meine ich ja schon anhand der Stimme zu erkennen, in welchem Zustand er gerade ist.
Das liegt jetzt wahrscheinlich aber nicht so sehr an der Stimmfarbe, sondern auch an der Art zu sprechen und so. Und ich glaube, eine Sache müssen wir noch klären, weil das ganz viele Leute immer fragen, die nicht im Radio arbeiten. Also wir haben es ja dann so, dass wir uns dauernd über Kopfhörer hören. Du kennst das wahrscheinlich auch, Magnus. Das heißt, man gewöhnt sich auch an seine eigene Stimme. Aber warum ist es so, dass wenn Leute normalerweise sich eben nur so hören, wenn sie selber sprechen und auf einmal setzen sie Kopfhörer auf oder hören Aufzeichnungen von sich, dass sie ihre Stimme ganz, ganz furchtbar unangenehm finden?
Naja, weil sie auch ganz anders klingt. Die Stimme, die ich höre, ist ja eine andere Stimme durch auch die Knochenleitung. Also die Stimme nehme ich völlig anders wahr, als ihr sie wahrnehmt. Also meine Stimme, die ihr hört, ist nicht die Stimme, die ich höre. Und an die Stimme, die ich höre von mir selber, an die habe ich mich ja gewöhnt. Und wenn ich jetzt plötzlich eine ganz andere höre, dann ist das erstmal eine fremde Stimme. Eine unangenehm fremde Stimme oder eine irritierend fremde Stimme. Aber das ist eben, da muss man sich auf das Urteil der anderen verlassen. Wenn ihr sagt, meine Stimme ist, weiß ich nicht, meine Stimme sei eine Radiostimme, dann glaube ich euch mehr, als ich mir selber glaube, wenn ich mich selber höre.
Du solltest in allem uns immer mehr glauben, als du dir selber glauben solltest, Magnus. Das ist, glaube ich, ein guter Kompass im Leben.
Über die menschliche
Ich muss noch unbescheiden darauf hinweisen, genau das Thema hatten wir neulich in unserem Podcast, bitte einmal googeln, Hirn und Haier und Podcast. Und da komme ich dann noch länger zu Wort, als ich jetzt schon zu Wort kam. Wobei es ja schon bei mir jetzt unanständig war.
Finde ich auch. Über die menschliche Stimme sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Haier. Vielen Dank für deine Stimme.
Ich danke euch für die eure.
Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist Stimmen.
Und mit dem Stimmenhören ist es so eine Sache. Wenn man Stimmen hört, weil Leute zu einem sprechen oder weil Radio oder Fernseher an sind oder so, dann ist es gut, richtig gut. Also toll, wenn man das hören kann. Blöd ist, wenn man Stimmen hört, die nicht da sind. Aber wo kommen die her? Und was kann man tun, wenn das so ist? Das besprechen wir mit Psychologe Michael Thiel. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Thiel, so Stimmen im Kopf, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen despektierlich. Welches Krankheitsbild ist es, wenn man Stimmen hört, die offenbar gar nicht da sind?
Also, man würde sagen, oha, pass auf, weil das kann in Richtung Schizophrenie bzw. Psychose gehen. Psychose ist so der Fachbegriff für eine doch sehr schwere psychiatrische Erkrankung, wo du wirklich Sachen hörst und auch siehst und auch fühlst und schmeckst und riechst, die nicht da sind. Aber ich gebe euch gleich mal eine Entwarnung. Neue Forschung, ja, nicht die Leute, die uns hier zuhören und Stimmen hören. Nein, Stimmen hören kann auch ein ganz harmloses Phänomen sein. Jo. Also muss nicht zwangsläufig behandlungsbedürftig sein. Es kommt auch an, wie sehr dich das belastet. Also wenn, und vor allen Dingen, was sind das für Stimmen? Also wenn das so böse Stimmen sind, die sagen, jetzt musst du aber mal was tun und deine Nachbarin, die ist so böse immer und jetzt, tu da mal was. Dann wird's kritisch und es kommt auf den Leidensdruck dann auch drauf an.
Ja, ich meine, was gibt's denn für harmlose Stimmen, wenn ich jetzt, ich meine, abgesehen davon, dass es mich natürlich trotzdem irritieren könnte, aber ist es so, ich gehe durch einen Supermarkt und eine fremde Stimme sagt zu mir, Mensch, guck mal, da ist doch was im Sonderangebot, greif doch zu, würde ich auch sagen, ist...
Komm schon.
Das könnte eine Stimme sein, also diese haben unterschiedliche Stimmlagen. Ich habe Menschen kennengelernt, die eben nicht Patienten von mir waren, die durchaus sagen, nee, also das ist in Ordnung. Ich merke auch, wenn so eine Stimme in meinem Kopf, die kenne ich dann auch, dann weiß ich, oha, bist ein bisschen überlastet jetzt gerade.
Ach so.
Hast ein bisschen viel Stress, fahr mal ein bisschen runter. Oder aber, und jetzt überleg mal, wenn so kleine Kinder, ne, die reden ja ständig mit sich selbst, bevor sie zur Schule gekommen sind. Die quatschen, also ständig begleiten alles. In der Schule wird gesagt, halt ein Sabbeln, halt einen Mund, du musst ruhig sein. Und dann verlagert sich das Reden eigentlich in den Kopf.
Aha.
Und wir reden ja, wenn wir uns das mal so richtig überlegen, ja auch, genauso wie ich auch, wir reden ja permanent mit uns. So. Und wenn wir dann noch eine freundliche Stimme haben in unserem Kopf, dann kann man sagen, wie ein Bekannter von mir, ja, ich weiß, die ist nicht real, aber die erzählt so schöne Geschichten. Ich weiß,
ja, und vielleicht singt sie mir auch den nächsten Hit vor, den ich dann irgendwie mit der Gitarre in pures Gold verwandeln kann.
Ja, Beyoncé.
Also sagen wir mal so, es ist ein interessantes Konzept. Jetzt gehen wir mal auf die, sagen wir mal, nicht so, also es kann ja sein, die Stimmen sind was Harmloses, aber es stört mich wahnsinnig, ja, weil ich merke, das ist ein Fremdkörper in meinem Kopf, ich will das gar nicht. Das wäre ja schon die erste Sache. Oder ich habe eben diese Geschichte, dass Leute mir was Schlimmes vorgaukeln. Sie haben auch gerade gesagt, manchmal sieht man ja auch Dinge. Ja, gibt da, glaube ich, diesen berühmten Film Beautiful Mind, wo der dauernd Leute um sich rum hat, die für ihn völlig real sind und so. Ich glaube, das ist ja schon mal ein Unterschied, ob ich selber merke, das passt gar nicht zur Wirklichkeit, oder ob ich denke, das ist meine Wirklichkeit, oder?
Ja, also wenn denn Stimmen und andere Halluzinationen wirklich real werden für mich, dann Leute dann wirklich ganz schnell denn sich psychiatrische Hilfe holen, weil das sind schon Symptome eben von dieser Psychose, von dieser Schadenform von Krankheiten. Da kann man aber auch mit entsprechenden Medikamenten durchaus die Stimmen, sage ich mal, murmeln lassen. Hatte ich auch
also, okay, also reduzieren. Aber woher kommt es denn überhaupt? Also woher kommt dieses Phänomen, dass man eine Krankheit hat sozusagen, die Dinge erfindet?
Das weiß man tatsächlich nicht so richtig genau. Also wir wissen, bei dieser Psychose sind oftmals ganz schlimme, dramatische Ereignisse sind dem vorhergegangen. Also Missbrauch, Vergewaltigung, Gewalttaten und so weiter. Und dann spaltet unser Gehirn wie ein Schutz, spaltet der unser Gehirn, unser Erleben ab, dass es nicht so mehr so schmerzhaft ist. Also wir realisieren. Also wir switchen in eine andere Dimension rüber. So, und das ist sozusagen, das wäre so eine Erklärung. Und die andere, das ist übrigens wissenschaftlich interessant. Selbst Leute, die die Stimmen hören, die nicht krankhaft sind, hat man mal ins MRT gepackt, also einen Computertomographen, und siehe da, im Gehirn werden genau die gleichen Teile angesprochen, als wenn draußen irgendwie jemand dir was erzählt. Das heißt, unser Gehirn ist so irre, dass es wirklich vorgaukelt, dass die Stimmen da sind, und die unser Gehirn funktioniert auch so, als wenn jemand von draußen mit uns spricht.
Okay, ab welchem Punkt sollte ich denn, wenn ich Stimmen höre oder auch ständig mit mir rede, mal darüber nachdenken, mir Hilfe zu holen?
Also erstmal Leidensdruck, ne? Also wenn du drunter leidest, wenn du sagst, nee, ich will nicht mehr, und die Nerven, und die sind auch jetzt fangen auch an, überhand zu nehmen, die irritieren mich, und die sind vor allen Dingen womöglich auch noch böse und befehlen mir Sachen, die ich nicht will. Leute, dann ist aber Abmarsch, ab in die Klinik, zum Psychiater, aber ganz, ganz fix. Bei anderen, die sagen, nee, ich kenne das schon und ich komme auch gut damit klar und das ist auch meine Sache und die gehören einfach zu mir, die machen mir sogar Spaß oder ich nehme es als Alarmsignal, wenn ich ihm überlastet bin, dann so lassen und dann geht's weiter und man ist eben nie allein.
Die Stimme, die uns zugeflüstert hat, wir sollen unbedingt Michael Thiel anrufen, um mit ihm über das Thema zu sprechen, die wird heute mal gelobt, ja. Wenn Sie mehr von ihm hören wollen, also Stimmen, die Sie aber dann ganz bewusst evozieren, dann müssen Sie sich einfach mal durch seinen Podcast Psychologen beim Frühstück klicken. Wir sagen ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Thiel.
Ich danke euch. Viel Spaß.
Ciao. Tschüss. Tschüss. Und wer noch nie versucht hat, Tierstimmen nachzumachen, der hatte wohl keine Kindheit. Allerdings bleibt es bei den meisten, wie auch bei Kollegen Finger und mir, bei eher einem mittelprächtigen Uhu. Deutlich mehr als den Uhu kann Dr. Uwe Westphal imitieren. Über 200 Tierstimmen, darunter 130 verschiedene Vogelarten hat er in petto. Er ist Biologe, Autor, Natur- und Landschaftsführer und begeistert mit seinen Tierstimmenimitationen in Seminaren und Vorträgen. Und jetzt ist er hier bei uns am Telefon. Wunderschönen guten Tag, Herr Westphal.
Moin, moin.
Guten Morgen, Herr Westphal. Also ich bin sehr beeindruckt. 130 Vögel, also ich kenne nicht mal 13 verschiedene Vogelarten. Ich kriege gerade mal von der Tierstimme her eine gute Kuh hin. Wie sind Sie so gut geworden? Wann haben Sie angefangen?
Ja, Kuh ist ein Stichwort. Also meine Großeltern hatten einen Bauernhof.
Mhm.
Und ich habe da schon, also aus Spaß, schon als kleines Kind irgendwie mit den Kühen, mit den Hühnern und so auf dem Hof die Stimmen nachgemacht. Mhm. Das macht irgendwie jedes Kind irgendwie so.
Mhm.
Aber dann hatte ich irgendwann, ohne das Ziel jetzt zu haben, Tierstimmen zu imitieren, einfach Lust, mit meiner Stimme zu experimentieren.
Mhm.
Und habe also mir so just for fun mir unterschiedlichste Techniken der Stimmerzeugung selber beigebracht. Also ausprobiert, einfach learning by doing. Pfeiftechniken, Kehlkopftechniken, also alle unterschiedlichste Art, die dann kombiniert. So, und das habe ich dann bis zur Perfektion getrieben, einfach nur ohne Ziel.
Ja.
und habe die Stimme praktisch dabei ausgebildet wie ein Instrument. Und dann habe ich immer gedacht, ach, da kannst du dieses oder jenes Tier oder jenen Vogel von machen. Und dann habe ich daran weitergearbeitet über Jahre, Jahrzehnte, ja.
Okay, also das ist so ging's los, aber jetzt können Sie mit Verlaub, lieber Herr Westphal, uns bei 130 verschiedenen Vögelstimmen ja durchaus auch einen vom Pferd erzählen, weil wir könnten die ja gar nicht auseinanderhalten. Sie können jetzt ja behaupten, das ist ein Pfeifenzeisig und ein Geräusch machen, wo wir sagen, ah, aha, also wer verifiziert denn, dass Sie die wirklich gut nachmachen? Also gibt's da irgendwie... Keine Ahnung, also es wird ja keine Jury geben.
Gibt es einen Test, kommen die Vögel dann zur Balz zu Ihnen zum Beispiel?
Nein, aber ich meine, manchmal ist es ja so, man denkt selber, man kann das super. Ich mache zum Beispiel super den Bundeskanzler nach und alle sagen nee.
Ja, das ist immer noch die Schwierigkeit, dass man sich selber anders hört.
Mhm.
Das ist tatsächlich so. Ja, natürlich könnte man, das habe ich natürlich zu Anfang auch gemacht, draußen ausprobieren, was die Vögel dazu sagen. Nachdem mir aber fast ein Türkentäuberich ins Fenster geflogen wäre, habe ich das dann gelassen.
Okay.
Weil man kann die Vögel damit auch sehr irritieren und beunruhigen und auch ihre Feinde anlocken. Ich habe ja auch CDs gemacht. Ich habe mir das dann also selber auch angehört. Wie klinge ich? Wie klingt das im Original? Und das muss man natürlich schon abgleichen. Und es gibt eine Möglichkeit, Klangspektrogramme zu machen. Wie sehen die aus?
Cool, aber ich meine, wenn Sie sagen, die Vögel fliegen ihnen dann teilweise fast ins Fenster irgendwie, dann glaube ich, hat die Realität, glaube ich, hat es dann bewiesen. Würden Sie uns eine kleine Kostprobe Ihres Könnens geben, so jetzt am Telefon?
Also Herr Westphal, vielleicht irgendwas so für die Einsteiger am Frühstückstisch zum selber nachmachen und jetzt nicht gerade den Uhu?
Ja, vielleicht mal einen Spatz.
Gern.
Das ist auch sehr einfach.
Klingt ja, total, würde ich sofort nachmachen. Ich kann nicht mal so pfeifen, Herr Westphal.
Wahnsinn, toll.
Am Telefon klingt das natürlich auch immer noch ganz anders, also als wenn es live jetzt bei mir. Ne?
Ja, aber es klang trotzdem extrem echt. Ja, vielleicht jetzt vielleicht doch noch was ganz Abgefahrenes?
Na, jetzt können wir mal was Schwieriges. Mhm. Sagen wir mal, was schon die jahrzehntelange Übung erfordert. Die Feldlerche.
Wahnsinn.
Telefonrauschen hat man ja den Wind in den Bäumen.
Genau, wir hätten das gleich machen sollen. Da hättest du dir die Frage nach dem Verifizieren einfach gespart. Und jetzt irgendwas von den anderen 70 Stimmen, also was jetzt nicht ein Vogel ist, haben Sie da was, wo Sie besonders stolz drauf sind vielleicht?
Ja, da kann man also Säugetiere, Amphibien, Insekten...
Suchen Sie was aus, wir sind Fans geworden gerade.
Ja, das wollen wir mal aussuchen. Vielleicht mal... was auch jeder kennt, so Kater, Geschrei, wenn zwei Kater sich begegnen.
Oh ja.
Das ist immer sehr eindrucksvoll.
Alle Katzen zu Hause flippen gerade völlig aus, wenn es gerade
läuft. Also Herr Westphal, ich möchte nicht Ihr Nachbar sein und Sie gegen mich aufbringen. Das möchte ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Haben Sie einen Tipp für Leute, die sagen, Mensch, das ist ja geil. Sie haben uns ja schon ein bisschen, sagen wir mal, den Mut genommen, weil Sie gesagt haben, ja, jahrzehntelange Übung. Aber womit kann man denn anfangen, um sich, sagen wir mal, nicht ganz so blöd vorzukommen und Spaß zu haben beim Imitieren?
Das kann man auch nicht. Man muss sich erst mal überlegen, welche Voraussetzungen brauche ich? Also die Kehltechniken, also wenn man graben, kann man nicht pfeifen, dann sind wir oder sowas oder ein Hirsch, man geht ja nur mit der Kehle. Das kriegt man auch eher hin. Bei Vögeln muss man wissen, die haben ein komplett anderes Lauterzeugungsorgan als wir Menschen oder überhaupt Säugetiere. Die haben eine sogenannte Syrinx. Bei Singvögeln ist die zweistimmig, die singen auch zweistimmig. Für uns klingt das in der Regel komplex einstimmig. Das heißt, es ist einmal die Melodie, das ist noch relativ einfach, aber dann die Klangfärbung hinzukriegen. Also ich habe früher, vielleicht werde ich das mal wieder machen, Seminare gegeben für Menschen, die nun Lust haben, selber zu imitieren. Da muss man sich natürlich auch wissen, warum will ich das tun? Ne, also ich mache es ja nicht so über Kneipentisch, sondern hat ja eine didaktische Bedeutung. Also ich mache es ja für... Menschen das nahe zu bringen, also einmal die Stimmen zu erkennen, insbesondere Vogelstimmen. Ich habe viele ein Buch mit 7 Siegeln.
Stimmt.
Und ich kann das dann eben auch wiederholbar machen.
Ja, gucken Sie nach.
Oder wenn 5, 6, 7 oder mehr Vogelarten durcheinander singen und ich sage, da hinten singt das Rotkehlchen, ja, welches denn? Dann hört jeder was anderes. Wenn ich das aber vormache, dann kann man das auch raushören. Und wenn mich jemand im Seminar fragt, wie war noch was Rotkehlchen, dann kann ich ja sofort machen.
Ja,
ja, ach ja, ach ja.
Super.
So,
gucken Sie nach, liebe Hörer und Hörer, www.westphal-naturerleben.de, westphal-naturerleben.de. Da werden dann auch, wenn es wieder Seminare gibt, diese mit Sicherheit bekannt gegeben. Über das Imitieren von Tierstimmen sprachen wir mit dem Biologen, Autor, Natur- und Landschaftsführer Dr. Uwe Westphal.
Vielen herzlichen Dank.
Alles klar, danke.
Dankeschön. Tschüss. Die Berlinerinnen und Berliner stimmen heute wieder ab über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses. Wieder, weil es bei der Wahl 2021 zahlreiche Unstimmigkeiten gegeben hat und die Wahl muss wiederholt werden. Das wissen wir alle. Aber jetzt könnte man ja denken, wenn Wahlzettel mal fehlen und wenn es so Ungereimtheiten in der Auszählung gibt, dann wäre es vielleicht besser, digital abstimmen zu können. Abgesehen davon, dass der Digitalstandort Deutschland an vielen Stellen noch ein Analogstandort ist, gibt es wohl auch juristische Probleme damit. Wir wollen über das digitale Abstimmen sprechen mit Softwareentwickler und dem Experten für digitale Themen Henning Tillmann. Schönen guten Morgen.
Hallo Herr Tillmann.
Schönen guten Morgen, hallo.
Herr Tillmann, gerade wenn man an die ziemlich chaotischen Wahlen hier in Berlin im Jahr 2021 denkt, wäre da eine digitale Stimmenabgabe vielleicht eine ganz gute Alternative?
Das könnte man glauben. Schließlich machen wir ja erstmal alle Dinge online, also außer den Wahlen. Wir buchen Flüge, wir kaufen ein, Wahlen machen wir nicht online. Mhm. Aber es gibt tatsächlich auch gute Gründe dafür, dass wir das nicht online machen und der Stift und Zettel auch bei allen Problemen, die es immer mal wieder gibt, doch die bessere Wahl sind.
Dann erzählen Sie uns mal ein paar gute Gründe. Also mir fällt ein guter Grund ein, irgendwelche Verrückten können dann nicht sagen, oh, die Computer waren gehackt. Aber welche Gründe haben Sie noch?
Das ist tatsächlich einer der ganz großen Gründe. Es gibt sogenannte Wahlgrundsätze, die das Grundgesetz einerseits aufstellt, aber auch die über Gerichte festgestellt worden sind. Mhm. Dass es zum Beispiel allgemein sein soll, unmittelbar, dass man direkt wählen kann und so weiter. Es gibt aber zwei Sachen, die sind hier besonders interessant. Die Geheimheit der Wahl, also können wir wirklich sicherstellen, dass das geheim stattfinden kann. Und dann gibt es den Wahlgrundsatz der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit sagt, dass jeder Laie eigentlich nachvollziehen kann und muss, wie so ein Wahlvorgang stattfindet. Mhm. Und wenn man eine Blackbox hat, was ja dann ein Online-System eigentlich ist, dann ist das natürlich nicht mehr so einfach nachvollziehbar, außer man ist vielleicht Informatikerin oder Informatiker. Und dann kann natürlich auch jeder einfach behaupten, die Wahl wäre manipuliert. Und wer will den Gegenbeweis bringen? Und wir erleben ja leider aktuell auch viel Verunsicherung in der Demokratie, was auch aktiv durch manche Staaten teilweise gestreut wird. Und das wäre natürlich ein gefundenes Fressen, weil wirklich nachvollziehen, so wie beim Stimmzettel, wo man nochmal reingehen kann, also wo es nochmal eine Nachzählung geben kann und es sind einfache Zettel, wo Ja, Nein oder Parteien draufstehen, das kann jeder und jede mit Grundschulkenntnissen nachzählen. Online-Wahlen eben leider nicht.
Ja, das heißt, es würde im Prinzip erst dann gehen, wenn alle Leute Quellcode lesen können von Wahlmaschinen und gleichzeitig müsste es so sein, dass man 100% sicherstellen kann, dass man nicht nachvollziehen kann, wer welchen Knopf gedrückt hat. Beides ja wahrscheinlich im Digitalen sehr schwierig.
Ja, und außerdem, genau, und das Problem ist ja auch noch, Sie hatten es gesagt, die Privatheit der Wahl, man müsste ja auch noch irgendwie verifizieren, dass nicht irgendwie der Ehemann, der Ehefrau über die Schulter guckt, während sie digital wählt und sagt, du wählst jetzt aber das. Ne, das ist ja auch noch ein großes Problem. Das heißt, eigentlich müssen wir einerseits Vertrauen gewinnen, aber es müssen ja auch Gesetze geändert werden, damit eine Wahl digital überhaupt möglich ist. War es das jetzt, das Thema? Interview zu Ende, Herr Tillmann?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass es in Deutschland sehr, sehr schwierig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat sich sogar mit dem Thema schon mal ähnlich auseinandergesetzt, 2009. Da ging es allerdings um Wahlgeräte, die wirklich noch in klassischen Wahllokalen standen, wo man einfach nur einen Stimmzettel weggemacht hat und den Computer ersetzt hat. Mhm. Und das ist ja ziemlich ähnlich zu dem, was online stattfindet, nur dass man halt nicht ins Lokal muss, sondern einfach immer übers Internet wählt. Und da sagt halt das Bundesverfassungsgericht, dass das eben nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
Ja.
Weil es eben dieses Problem gibt, dass man es nicht nachvollziehen kann. Und tatsächlich mit der Geheimheit ist auch nochmal ein Problem. Man darf ja zum Beispiel auch keine Selfies machen im Wahllokal, nämlich aus dem Grund, dass man verhindern will, dass man vielleicht vorweisen muss seinem Ehepartner, hey, siehst du, ich habe wirklich die und die Partei angekreuzt. Und das ist natürlich zu Hause noch viel schwieriger, sicherzustellen, dass die Geheimheit gesichert ist.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, boah, altes Grundgesetz, da gab es sowas wie Digitales überhaupt noch nicht. Wir haben dann voll Bedenken, dass wir das nicht hinkriegen. Guckt mal, die analogen Wahlen haben doch auch Probleme. Deswegen müssen sie ja wiederholt werden. Also warum probiert man es nicht einfach mal aus? Vielleicht auch einen kleinen Stil. Ist das jemals gemacht worden in Deutschland?
Mit den Wahlcomputern tatsächlich, also die noch vor Ort waren, wurde es gemacht. In Köln zum Beispiel in den 2000er Jahren. Und da wurden dann diese Ergebnisse auch nachhinein als nichtig bezeichnet. Aber es machte keinen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Aber was man sagen kann, wenn bei digitalen Online-Wahlen etwas schiefläuft, dann sind alle Wahlen, also alle, die darüber gewählt haben, kompromittiert oder zumindest in Frage gestellt. Und der Zweifel reicht ja. Wenn es jetzt hier wie in Berlin Probleme gibt, in einzelnen Wahllokalen wird teilweise gesagt, okay, das reicht nicht aus oder es ist so stark, dass die gesamte Wahl wiederholt werden muss oder es ist auch eben nur ein Bundesland betroffen. Das heißt, man kann das besser eingrenzen und Fehler passieren immer, aber ich glaube, ein bisschen Aufwand und auch ein bisschen Geld und auch ein bisschen Mühe sollte uns Demokratie auch immer wert sein.
Herr Tillmann, sind wir jetzt einfach so eine Digitalpfeifen hier in Deutschland? Weil es geht ja anderswo, ne? Estland ist immer so ein schönes Beispiel. Da wird halt komplett digital gewählt und das funktioniert super. Und es gibt auch andere Länder, in denen schon zumindest zum Teil digital gewählt werden kann. Was ist los bei uns?
Na, ob das immer so super funktioniert, das bezweifle ich. Also man kann einfach mal in die USA auch schauen, wo es auch Wahlcomputer gibt und Wahlgeräte gibt. Und man erinnert nur an die Wahl 2000, wo George Bush gewählt wurde, wo es Fehler gab. Und das gibt es immer wieder. Und ich glaube tatsächlich, je komplexer ein System wird und auch je fragiler eine Demokratie wird durch Druck von außen und von innen, desto sicherer und wichtiger ist es, dass man sagen kann, zweifelsfrei, so laufen Ergebnisse ab. Und ich bin ja selbst ein großer Freund der digitalen Transformation und dass man digitale Sachen nutzen kann. Aber tatsächlich würde ich bei diesem einen Punkt sagen, lasst uns da das so machen, wie wir es schon seit vielen Jahren machen, weil es auch meine Oma, mein Opa nachzählen kann, wenn es Zweifel gibt.
Also ich muss auch sagen, ich persönlich habe ein bisschen Advocatus Diaboli gespielt in diesem Interview. Ich mag das sehr, auch diese Tradition, auch dieses Ritual. Und ich muss auch sagen, die Wahlhelferinnen und Helfer in meinem Wahllokal sind immer besonders nett. Ich kriege hinterher oft sogar eine kleine Schokolade dafür, dass ich wählen war. Etwas, was ich so toll finde. Also da sind wir uns zumindest einig. Wir, das sind ich und Henning Tillmann, Softwareentwickler und Experte für digitale Themen. Der sagt, an dieser Stelle mit dem Stimmen bei der Wahl sind wir eigentlich analog ganz gut beraten. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bei uns war gerade kürzlich der Klavierstimmer da und da konnte ich noch ganz gut nachvollziehen, was der da macht. Das konnte ich mir mit anhören und konnte mir vorstellen, ja, Klavierstimmer kann man werden. Aber mal ehrlich, ein Schlauchophon oder ein Sanitäralbhorn oder ein Blasmonster stimmen. Also, sorry, ich kenne nicht mal die Instrumente. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt Franz Schüssele bei uns in der Leitung haben. Er ist nämlich Instrumentenstimmer und er gehört sozusagen zu denen, die eben genau diese Instrumente sogar erfunden haben. Wie man diese baut und wie man sie stimmt, darüber sprechen wir mit ihm. Er ist Musiker und Multiinstrumentalist. Wunderschönen guten Tag, Herr Schüssele.
Guten Tag.
Guten Tag. Wollten Sie kein Geld ausgeben für ein Instrument? Haben Sie Bastellaune gehabt oder war das so, dass Sie im Orchester auffallen wollten? Warum haben Sie angefangen mit diesen skurrilen Instrumenten?
Das war einfach als Ausgleich zu den, sagen wir, normalen, traditionellen Instrumenten. Als Musiker muss man, egal welches Instrument man spielt, muss man ja sehr viel üben. Und das ist nicht immer... dazu ist man nicht immer motiviert.
Ach, Sie haben sich vom Üben gedrückt, jetzt verstehe ich, natürlich. Ja,
ja, nicht gedrückt, ums Üben kommt man nicht drum, aber ich brauchte zum Üben der Instrumente, brauchte ich noch irgendwie ein kreatives Ventil.
Okay, also.
Und dadurch, da muss ich Luft ablassen.
Klar, okay. Jetzt macht man ja nicht irgendwie als Otto-Normalverbraucher irgendein Instrument, sondern man muss ja schon wahrscheinlich irgendeins spielen. Also da ich hier Sanitäralbhorn höre, vermute ich, Sie waren Holz, also konnten Holz oder Blechbläser spielen oder was war so Ihre musikalische Karriere, bevor Sie Ihr erstes Instrument entwickelt haben?
Ja, also ich habe Posaune studiert, klassisch und klassisch dann auch gespielt im Orchester. Dann kam ich irgendwann mal aufs Alphorn, das hat mich ganz besonders gereizt. Und von dem Alphorn kam ich dann zum Beispiel auf das Sanitäralphorn oder auf das Blasmonster oder auch eine Klarinette.
Ja, erzählen Sie uns mal, wie sieht denn überhaupt so ein Sanitäralbhorn aus? Ist es ein Alphorn mit einer Kloschüssel am Ende oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das habe ich auch schon gebaut.
Okay.
Ist nicht überall so gut angekommen, aber es hat einfach Spaß gemacht. Also das ein Sanitär-Alpern, das sieht aus genau wie ein richtiges Alpern. Also ich baue ja richtige Alpörner und verkaufe die, davon lebe ich. Das habe ich dann aus solchen Rohren, die man im Baumarkt bekommt oder im Sanitärhandel, das sind diese grauen Abflussrohre.
Ja.
Die habe ich dann zusammengesteckt und entsprechend abgestimmt. Also es sieht aus wie ein richtiges Alpern mit sehr viel Fantasie, kann man sich das vorstellen. Es spielt sich wie ein Alpern, aber es klingt natürlich nicht so gut wie ein richtiges Alpern, aber es klingt dafür sehr interessant.
Und jetzt wollen wir ja über das Stimmen auch sprechen. Haben Sie das dann so gebaut in der Länge mit den entsprechenden Teilen, dass da ein bestimmter Ton jetzt auch zu hören ist? Oder wie stimmt man so einen Sanitäralpern?
Genau, ich hatte ja die Stimmung und die Maße vom richtigen Holzalpern, die habe ich zugrunde gelegt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten zu stimmen. Also die einfachste Möglichkeit, wenn das Instrument zu tief ist, dann muss ich einfach ein Stück absägen. Das Problem ist nur, wenn ich...
Bitte zu Hause mit der Gitarre nicht nachmachen, liebe Kinder.
Nein, mit der Gitarre nicht, mit dem richtigen Alpern auch nicht. Das Problem ist, wenn ich zu viel absäge, dann ist das Ding futsch, dann ist es zu hoch. Und also absägen kann ich immer, aber dran machen kann ich nicht.
Naja, nun kann man aber für einen Zehner ja ein neues Zehner Rohr auch im Baumarkt kaufen.
Es gibt ja wohl noch eine zweite Methode, habe ich gerade rausgehört, oder Herr Schüssler?
Ja, also wenn einzelne Töne nicht stimmen, das mit dem Absägen ist relativ einfach. Wenn aber einzelne Töne auf dem Instrument nicht stimmen, dann wird es richtig kompliziert. Dann muss ich die Mensur, das heißt den Verlauf des Instrumentes, irgendwo verändern. Und das ist eine Tüftelei, da muss ich dann, sagen wir bei 2 Meter, muss ich die Mensur verändern, muss ich es weiter oder enger machen. Und das ist dann schon sehr, sehr schwierig und nervenaufreibend.
Auf welches Instrument, das Sie selber entwickelt haben, sind Sie besonders stolz?
Natürlich auf das richtige Alpern und auf das Sanitäralpern.
Mhm.
Das wird immer wieder eingesetzt, wird sogar von Orchestern eingesetzt. Also der Anlass war eigentlich ein Projekt für das SWR-Sinfonieorchester.
Mhm.
Für die haben sich das Instrument entwickelt. Und auf dem Instrument zu spielen, macht richtig Spaß.
Und haben Sie irgendwas, was man ganz besonders leicht vielleicht an einem verregneten, trüben Sonntagnachmittag nachbasteln kann, was Hörerinnen und Hörer vielleicht nachmachen können?
Was ganz leicht? Ja, an dem Tag baut man das Regen ab.
Jetzt haben wir Sie gerade akustisch leider gar nicht verstanden. Sagen Sie noch mal bitte.
An einem verregneten Tag... Da baut man natürlich ein Regenalpern.
Okay, wie geht das?
Das geht ganz einfach, kann jeder. Dazu braucht man einen ganz normalen Schirm, wo innen die Stange hohl ist. Dann muss man vorne die Spitze absägen. Hinten am Griff, der Griff ist natürlich nicht hohl, den muss man durchbohren. Und dann hat man eine Röhre. Da braucht man dann nur noch ein Mundstück, das Mundstück einer Posaune oder einer Trompete oder sowas draufzusetzen. Und dann hat man schon so ungefähr ein Regenalpern. Also wenn es regnet, kann man den Schirm aufspannen. Dann ist man unter dem Regenalpern. Bei schönem Wetter macht man ihn zu. Aber Vorsicht, wenn man dieses Alpern zu exzessiv spielt, dann kann es passieren, dass plötzlich Regen einsetzt, das Instrument verfügt über magische Kräfte.
Okay, üben vorsichtig.
Ganz individuelle Musikinstrumente und wie man sie stimmt und baut, sprachen wir mit dem Musiker und Multiinstrumentalisten Franz Schüssele. Herr Schüssele, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Dankeschön. Viel Spaß Danke weiterhin auch. Beim Bauen. Ciao.
Am Tschüss. 8. September bin ich bei Ihnen in Bernau.
Okay, wunderbar. Dankeschön.
Okay.
Bitte schön. Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Leise Stimmen.
Leise Stimmen hören, das tun viele in der Nacht. Wenn der Podcast öfter da nun läuft und man erwacht. Mach dir darum keine Sorgen. Eines musst du tun. Lauter machen gegen morgen. Und ansonsten ruhen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.